Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als ich den Predigtext gelesen habe, musste ich an ein altes Bild denken, das meine Anne mal gemalt hat. Die hat vor vielen Jahren mal in einer Forstbaumschule gearbeitet und hat das, was sie dort erlebt hat, mit einer Kollegin, mit ihrer Lieblingskollegin Birgit, die war nur so groß und es war eine total tolle Aktion, die sie erlebt hat, und das hat sie ins Bild gesetzt. Stellen Sie sich vor, also Sie brauchen jetzt ein bisschen Fantasie. Da gehen drei Frauen auf dem Bild. Es regnet wie aus Eimern. Und zwar fällt der Regen nicht so, sondern der Regen fällt so, ja? Und genau immer in ihre Gesichter. Sie können sich das vorstellen. Einige gucken mich schon so an und ziehen die Augenbrauen zusammen. Das ist sehr unangenehm. Also man sieht die drei Frauen, ja? Die sind so gebeugt. Und kämpfen sich so gegen den Regen und dann ist die Hand so zum Schutz vor den stachelnden, beißenden Regentropfen ausgebreitet, so dass man irgendwie weiterkommt in diesem Regen. Und auf einmal, und das ist der Moment, den man sieht in diesem Bild, auf einmal löst sich die Frau in der Mitte, reißt ihren Mantel auf, breitet die Arme aus und rennt dem Regen entgegen und lacht aus voller Kehle. So, das ist das Bild, ja? Das ist das Bild. Alle kämpfen und sind so und einer steht da und freut sich über den Regen und rennt los. Mir fiel dieses Bild ein. Warum? Das wird hoffentlich im Laufe der nächsten Minuten deutlich werden. Ich lese nochmal aus Lukas 21 die drei Verse. Zeichen werden zu sehen sein an der Sonne, dem Mond und den Sternen. Auf der Erde werden die Völker zittern und nicht mehr aus noch ein Wissen vor dem tosenden Meer und seinen Wellen. Die Menschen vergehen vor Angst, während sie auf das warten, was über die ganze Welt hereinbrechen wird. Denn sogar die Ordnung des Himmels wird erschüttert werden. Dann werden alle es sehen, der Menschensohn kommt auf den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, wenn das alles beginnt, denn eure Rettung kommt bald. Wir beten. Ach Herr, du bist da. Und hinter manchmal dunklen Wolken erahnen und erhoffen wir deinen Tag. Segne dein Wort heute Morgen an uns, dass wir dir glauben und wachsen. Amen. Liebe Gemeinde, man könnte zum Endzeitprediger werden, ja? Wenn man das liest, kann man sagen, woher hat der das gewusst vor 2000 Jahren, ja? So ist es. Kannst du Fernseher anmachen, hast du überall irgendwelche Sendungen mit Berechnungen, wann der nächste Meteorit die Erde trifft, wie groß der möglicherweise sein wird, wie groß die Erschütterung sein würde. Ich erinnere mich an die große Sonnenfinsternis 1999. Ich war gerade mit einer Jugendgruppe in Mecklenburg-Vorpommern paddeln. Und an dem Abend, an dem alle Welt und diese Sonnenfinsternis bestaunte, war in Mecklenburg absolut düsterer Himmel und es schüttete wie aus Kannen. Und es war echte Weltuntergangsstimmung. Wir hatten damals noch so alte DDR-Zelte und die sind schön abgesoffen. Das war furchtbar. Am Ende sind wir durchgekommen und es war irgendwie doch am Ende mehr lustig. Aber ja, vielleicht erinnern sich die Älteren unter uns. Ich weiß, ich hatte eine Bude als Kind, da habe ich immer so Pflaster an die Fenster geklebt gegen die Druckwelle, falls die Atombombe fällt. Ja? Dann haben wir gelernt, in einer Zivilverteidigung uns hinzulegen und ein weißes Laken über uns drüber zu legen. Keine Ahnung, was denen eingefallen ist, was das weiße Laken uns beschützen sollte vor der Atombombe. Ja? Also die Älteren, merke ich, die grinsen und erinnern sich an die ZV-Übungen auf dem Schulhof. Aber ganz im Ernst, der Klimawandel hat uns im Griff mit allem, was wir denken. Alle Nachrichtenkanäle, alle Zeitungen, alle Parteiprogramme sind voll davon. Und das, was Jesus hier tut, sind keine Spekulationen. Das ist ja real. Aber mich begeistert eine ganz andere Seite an diesem Text. Jesus beschreibt total angstmachende Zustände, wenn die Ordnung des Himmels sogar ins Wanken gerät, wenn alles durcheinander gerät, das Klima und das Wetter und die Sterne und so weiter. Und er schreibt, Jesus sagt, die Menschen vergehen vor Angst. Und das erleben wir auch Menschen, die angesichts der Zustände, die sie umgeben, hoffnungslos in Angst versinken. Es ist zum Weglaufen. Es sind Zustände zum Verkriechen, zum Wegducken und Weggucken und zum Zusammenkauern. Es ist zum Weglaufen. Zustände zum Verkriechen, zum Weggucken, zum Wegducken und zum Zusammenkauern. Und dann gibt Jesus seinen Jüngern einen scheinbar völlig widersinnigen Rat. Dieser Rat ist so unvernünftig angesichts der Bedrohung, die da entgegenkommt. Er sagt nicht, schaut schnell weg und verkriecht euch irgendwo in unterirdischen Höhlen, weil das Schreckliche nahe kommt, sondern er sagt im Angesicht des Furchtbaren, aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, wenn das alles beginnt, denn eure Rettung kommt bald. Martin Luther fiel mir ein, der gesagt hat, wenn die Welt morgen untergeht, dann pflanze ich heute noch einen Apfelbaum. Und Dietrich Bonhoeffer hat von großer Hoffnung im Gefängnis, im Gestapo-Gefängnis vor seiner Hinrichtung davon gelebt, dass er gewusst hat, dass am Ende Jesus der Sieger ist. Und er sagt, ich lege erst dann das Werkzeug aus der Hand, um eine bessere Welt zu machen, wenn er wirklich da ist. Und so lange habe ich noch zu tun. Diese Lebenseinstellung, die Jesus hier beschreibt, denn hier geht es nicht nur um die Endzeit. Hier geht es nicht nur um irgendwelche finalen Katastrophen, sondern das, was Jesus beschreibt, ist eine Lebenseinstellung mit ihm im Herzen. Wie lebt man mit ihm im Herzen? Das heißt, in allem den kommenden Herrn zu erwarten. Und darüber will ich gerne reden heute Morgen. Darüber will ich gern predigen. Bei aller Gewissheit, dass er am Ende der Zeit wiederkommt, ist dieser Text trotzdem ein Text für jetzt. Für Dezember 2019, für den zweiten Advent dieses Jahres. Und vielleicht ist der Gottes Stimme für dich heute Morgen. Das wünsche ich dir. Und dann sind wir nämlich ganz schnell bei den Zuständen unserer Zeit und nicht bei irgendwelchen zukünftigen Endzeitszenarien. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, als Sie den Text gehört haben. Mir fielen die Nachrichten von vorgestern und gestern und vorvorgestern und letzter Woche ein. Klimaverschiebung, Unwetterhäufung, Populismus, Bedrohung, Kriegsgefahr. Ging es Ihnen auch so? Ja, ja, das sind die Zustände unserer Zeit. Das sind die Zustände unserer Welt. Es ist Krieg, wo man hinguckt. Es ist Terror. Es ist hundsgemeine Korruption. Es ist Hunger und Ungerechtigkeit und Krankheit, wo man hinguckt. Und es sind die Zustände in unserem Land. Da sind Rechtsextreme, die in unserem Land wieder es schaffen, Menschen zu überzeugen. In unserem Land. Unglaublich. Da gibt es Terrorwarnungen auf deutschen Weihnachtsmärkten. Da zerbrechen die Werte, die uns doch angeblich so wichtig sind. Zehntausende geschiedene Ehen, zerbrochene Familie, 100.000 abgetriebene Kinder jedes Jahr, abgeschobene Alte. Ja, und das sind die Zustände in unserer Kirche. Haben Sie das gelesen von der Freiburger Studie? Ja, überall in Hannover im EKD sitzen alle und haben Angst vor der Studie. Hätte doch jeder wissen können. Hätte man einen Blick in den Osten geworfen, hätte man gewusst, wo die Reise hingeht. Ja, dass die Leute immer mehr austreten aus der Kirche, dass die Kirchengebäude verfallen, dass wir kleinere Zahlen haben werden, dass es Streit gibt zwischen den Jüngern des Gottes des Friedens, Zanke. Und es sind die Zustände in unseren Familien, Zank zwischen den Generationen, offener und oft auch verdeckter Alkoholismus. Mindestens 10% aller Deutschen sind betroffen davon. Krankheiten, Unfälle, Unglücke, Schicksale, es ist zum Weglaufen. Zustände zum Verkriechen, zum Weggucken, zum Wegducken und zum sich zusammenkauern. Ist das nicht so? Wenn man vor dieser ganzen Fülle steht, wenn man sich das Ausmaß der Probleme ansieht, und auch ganz im Persönlichen ist mir das oft begegnet, dieses Gefühl, ach, ist doch eigentlich alles verloren. Ist doch alles hin. Was soll noch werden? Ist doch vorbei. Ich weiß, dass es einigen so geht, auch unter uns heute Morgen. So eine Weltuntergangsstimmung im eigenen Leben, im eigenen Herzen. Dass nichts mehr zu machen, dass alles zerbrochen, alles verloren. Und das Ergebnis ist, ganz egal, auf welchen Bereich wir gucken, immer eine große Lähmung. Nichts bewegt sich mehr. Das ist so, wie die Maus vor der Schlange sitzt. Ja? Sie hat ganz flinke Füße, 4 Stück. Die könnte eigentlich weglaufen, das wäre überhaupt kein Problem, aber sie macht es nicht, sondern sie bleibt sitzen, bis die Schlange zugreift. Und wenn wir gerade bei den Tieren sind, ja, Vogel, Strauß, nennen sie auch, Kopf in Sand, nur gucken, was vor den eigenen Füßen ist. Jesus hat heute Morgen etwas anderes zu sagen. Er sagt, seht auf und erhebt eure Häupter. So sagt es Luther im Wochenspruch, übersetzt diese Stelle in Lukas 21. Jesus sagt, den Kopf aus dem Sand, jetzt. Und darum fiel mir dieses Bild von den 3 Frauen ein. Von der einen, die einfach den Mantel auseinanderreißt und dem Regen entgegenläuft. Wenn Menschen neben dir gebeugt durchs Leben gehen und nichts mehr sehen als nur das vor den eigenen Füßen. Wenn sie in Abwehrhaltung sind, dann sagt Jesus, seht auf, Kopf hoch. Ach, dass wir solche Leute wären, als Christen. Dass man das uns abspüren würde im Alltag unseres Lebens, unseren Gemeinden, unseren Verlautbarungen, unserem Tun und Reden im Alltag. Dass man das spüren würde, dass wir Leute sind, die wissen, Jesus kommt uns entgegen. Ausweglosigkeit ist Blindheit. Solche Leute wie diese Frau auf dem Bild in der Mitte. Aber es gibt ein ganz schlimmes Missverständnis und dem will ich unbedingt wehren. Es geht nicht darum, den Kopf aus dem Sand zu nehmen, weil wir uns mal schön zusammenreißen müssen. Gibt ja so Arschbacken zusammenkneifen, Augen zu und durch, wird schon. Oder Kopf aus dem Sand, lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen. Und ich lächelte und ich war froh und es kam schlimmer. Zweckoptimismus hilft uns auch nicht. Die rosarote Brille ist nicht das, was Jesus meint. Einfach die Augen verschließen, machen ja auch viele. Oh, Klimawandel gibt's gar nicht. Geht's noch? Da muss man mal draußen hingucken. Natürlich gibt's den Klimawandel. Es wird doch nicht besser davon, dass man sagt, es gibt's nicht. Nein, keine Verharmlosung der Probleme, denn sie brennen. Sie brennen. Und wir lügen uns ganz schön oft in die Tasche. Ja? Wir sind Meister, wenn es darum geht, Probleme zu verschieben. Am liebsten auf das Lieblingsmöbelstück des Teufels. Kennen Sie das? Das ist die lange Bank. Da schieben wir es am liebsten hin, auf dieses Möbelstück. Im Großen und im Kleinen. Und bleiben wir bei uns. Nehmen wir 2 politische Beispiele. Das erste vor Jahren war in Deutschland, ja, wenn wir das Problem der Arbeitslosigkeit endlich in den Griff kriegen, dann ist die große Depression in der Gesellschaft vorbei. Und? Jetzt haben wir keine oder kaum noch Arbeitslosigkeit. Klar gibt es ein paar Arbeitslose, aber das Problem mit der Massenarbeitslosigkeit, das 10% oder wie es bei uns hier war, kurz nach der Revolution 17-18% arbeitslos sind, das haben wir doch nicht mehr. Und? Ist die große Depression, die große Sinnkrise vorbei? Pustekuchen. Oder in der Kirche. Ja, auf der Landessynode, wenn wir mehr Geld hätten, dann wäre ja alles viel besser, könnten wir viel mehr Leute anstellen. Da sage ich immer, vor 25 Jahren hatten wir noch jede Menge Geld und jede Menge Leute. Und das sind die Zustände, die dabei rausgekommen sind. Nein, wenn wir einen Blick werfen in die Kirchen des Südens, und da freue ich mich, dass Iris da ist und wahrscheinlich erzählen könnte aus Tansania, wo es wenig Geld gibt, wo man sich freut über eine kleine Kirche, die wir gesehen haben, die gerade zusammengezimmert wurde aus Holz und Blech. Und da trifft man sich und feiert miteinander Gottesdienst und gibt das weiter, was einem hilft und was einen trägt. Und ich habe einen Bekannten in Südkorea, die bauen an ihre Gemeinde schon zum 2. Mal eine große Halle an, weil sie einfach so viele sind, dass sie nicht reinpassen. Und vor 50 Jahren, da war es so, dass 60% der Christenheit auf der Nordhalbkugel wohnen. Und im Moment, inzwischen wohnen fast 80% auf der Südhalbkugel. Da blühen Gemeinden. In Nigeria gibt es mehr Christen als in Deutschland. Und da ist Boko Haram. Denen geht es wirklich schlecht. Und da ist Hunger und Krankheit. Nein, keine rosarote Brille. Es regnet auf dem Bild. Auf dem Bild hört mit dem Moment, wo sie so macht, nicht der Regen auf. Die wird pitschnass, die Frau. Klarheit ist wichtig. Aber das ständige Reden davon, es ist alles verloren, ändert gar nichts. Gar nichts. Das ganze Lament, das ganze Diskutieren über, wie dramatisch der Klimawandel ist und wie unumkehrbar und wie aussichtslos und wer daran Schuld hat und so, das alles spart nicht ein einziges Gramm CO2. Nichts. Und wenn du deine Schuld nicht einsiehst, wirst du nicht bereuen. Und wenn du nicht bereust, wirst du nicht neu anfangen. Und das immerwährende Mantra, wie schlimm und verloren alles ist in der Gesellschaft und in der Kirche und im eigenen Leben und in der eigenen Beziehung und im eigenen Herzen, das bringt niemanden auch nur einen Müh voran. Dieser Text, der sich so anhört, als würde hier Angst gemacht werden vor den Zuständen der Zukunft, ist das ganze Gegenteil. Er will keine Angst machen, er will keine Resignation verbreiten, sondern Jesus will uns eine Sache ansagen und das geschieht mit einem uralten Wort in diesem Text. Und dieses Wort benutzt heute keiner mehr, aber es ist wunderschön und es heißt Erlösung. Erlösung. Lösen steckt da drin. Ein Knoten lösen. Ich war gestern am Fiddeln von diesen ganzen, wissen Sie, so Kabel, ja, die können sich auch wunderbar verknoten. Die sind so schön stumpf. Da rutscht es nicht. Das ist furchtbar, so ein verknüdeltes Kabel, ja. Gestern früh, also seien Sie glücklich, dass das gestern gewesen ist. Gestern früh hatten wir ja Heizungshavarie, dann wäre es heute Morgen eisekalt gewesen. Gestern früh habe ich hinten gestanden mit dem Heizungsbauer, mit dem Klempner, der tatsächlich in 0, nichts dann da war und für uns die Heizung repariert hat. Und der hatte ein Wundermittel dabei. Der kriegte nämlich eine Schraube nicht ab. Und der hatte ein Spray dabei, stand drauf, Rostlöser. Hat einmal so gemacht, pssst. Dann hat er eine Minute gewartet, dann hat er die Schraube genommen mit einer kleinen Zange und hat sie gedreht und war selber ganz begeistert. Ja, das ist wirklich ein Wundermittel. Da ist was Festes, was gar nicht mehr geht. Und wenn man anfasst und zu viel Gewalt anwendet, dann wirkt man das kaputt. Die Männer unter uns, die wissen, na, vielleicht bin ich auch bloß der Einzige, dem das immer passiert, ja, wo rohe Kräfte sinnlos walten, aber wie Schiller sagt, da gibt's einen Löser und auf einmal geht's, auf einmal bewegt sich wieder was, weil er kommt. Ablösen. Fiel mir ein, wie ich als Teenager gesessen habe und immer zu faul war, ja, Wasser anzustellen und meine Briefmarken für meine Briefmarkensammlung abzulösen. Ja, habe ich immer die Briefmarken so versucht abzulösen. Ging immer eine ganze Weile und dann waren sie kaputt. Ja? Ablösen, frei werden, loslassen, auflösen. Wenn der Nebel sich auflöst, das fiel mir ein. Und auslösen. Jemand kauft mich frei. Jemand löst mich aus. Jemand kommt und bezahlt für mich. Darum hängt das Kreuz ja hier hinter mir. Jesus sagt nicht Kopf hoch, das wird schon, ist alles gar nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm. Doch, es ist schlimm. Aber er will hinein. Er will hinein in unsere Familien als der Friedensstifter. Er will Ehen gesund machen und er will Gebundene befreien. Und er will hinein in unsere Kirchen, in unsere Gemeinden und will Mut machen, ihn zu erwarten und fröhlich seine Gemeinde zu bauen und zu sein. Er will hinein in unser Land und neue Orientierung geben und die Generationen miteinander verbinden. Er will hinein in unsere Welt und uns zum Teilen und zum Sorgen für die anderen anstiften. Er will hinein in unsere Welt und uns Kraft geben und Ideen und Intelligenz und die Konsequenz, seine Schöpfung zu bewahren. Er will hinein in dein trauriges Herz, das geknickt ist und ängstlich vielleicht über Fehlentscheidungen, über Schicksalsschläge, über Angst oder Sucht. Wenn du das weißt, in deinem Herzen weißt, dann kannst und darfst du die Zustände dieser Welt in einem neuen Licht sehen. Dann ist es nämlich zum Hinlaufen. Es sind Zustände zum Rausgehen, zum Hinschauen, zum Lautwerden und zum sich wieder neu aufrichten. Advent heißt, er kommt. Gott ist auf dem Weg zu uns. Und das ist die Botschaft dieses zweiten Advent mit diesen Texten und diesem Wochenspruch. Er kommt. Bist du bereit, ihn einzulassen in dein Leben, ihm aufzumachen, wirklich, dich beschenken zu lassen mit seiner Liebe und loszulassen, was dich müde macht und sorgenvoll und dir den Mut nimmt? Bist du bereit, den Kopf aus dem Sand zu nehmen und ihn zu erwarten, dich aufzurichten, jetzt und hier und dann am Ende der Zeit? Du, das will Jesus dir heute Morgen zusagen. Wer du auch bist, ich kenne dich und ich liebe dich. Was dir auch begegnet, ich bin dabei. Und welchen Weg auch immer du gehen musst, in den nächsten Tagen, Wochen, Jahren, ich komme dir entgegen, nicht nur im Advent. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.